meine Damen und Herren, begrüßt mit mir euren Freund im Ohr in aufgeregten Zeiten, den Ben spricht Podcast.
Man hat das Gefühl, so mit dabei zu sein, wie in einem Kreis von Freunden zu sitzen und zuzuhören.
Über 200 Folgen jetzt.
Super Gastgeber.
Total interessant, abwechslungsreich.
Geile Gäste.
Mit sehr viel Herzblut ausgestattet.
Inspirierend, bereichernd.
Die unterschiedlichsten Themen.
Immer am Start diese... Na, wie heißt's?
Ben-typische Art.
Ja, was ich mich frage, ist, warum soll man sich das anhören?
Weil er für ein Biefke einen wirklich guten Schmäh hat.
Freunde, willkommen zur Folge 240 Honeymoon Special, Teil 2. Honeymoon ist ein fürchterliches Wort, ne? Alles, was so mit diesem Themenkomplex zu tun hat, so Honeymoon, Hochzeit, schönster Tag im Leben. Da gibt es ja auch diese Serie auf Sendung auf RTL 2 oder sowas oder Vox. Als ich das mal gesehen habe, du. Ich wusste nicht, ob ich es glauben soll oder nicht. Da war eine Sendung bei Vox und dann sieht man ja immer unten, wie die Sendung heißt und dass die Sendung hieß Tüll und Tränen oder sowas. Oder Hüll und Tränen, also Tüll. Ich glaube, Tüll ist irgendwas, was mit Brautkleid zu tun hat. Dieser Stoff, dieses hinten von der Schippe und von der Schleife und dieses ganze Gedöns. Tüll und Tränen heißt das, glaube ich. Ey, lecco mio. Dann habe ich das 10 Minuten geguckt. Ich dachte, Leute, ey, bitte, ey, katapultiert mich auf einen anderen Stern. Also wirklich, das war ja der abgefahrenste Scheiß, den ich je gesehen habe. Das war ja Wahnsinn, wirklich. Ich dachte, was ist denn da kaputt jetzt hier bei den Leuten, ne? Und wie so viel so drauf projiziert wird auf diesen Tag und jetzt haben wir hier und jetzt ist da und... Oh je, hört euch da die letzte Folge mit Ben Pandolfi zu an. Wenn euch das interessiert, wie meine Hochzeit war, bitte, dann schreibt mir, ich werde es bei Patreon dann mal erzählen. Wir haben heute eigentlich mehr so Urlaubs-Special-Folge und ich habe den ganz geilen Hörer Stefan, den ganz geilen, der ist total geil, der rennt gerade mit der Erektion irgendwie durch, wo kommt er her, durch Gladbach oder Gott weiß wo, irre. So, ich habe ihn angerufen, weil er im Urlaub unterwegs war. Kurz vorher habe ich ihn hier in München gesprochen, aber hört euch erstmal die Unterhaltung an, die ich mit ihm geführt habe, als ich ihn angerufen habe. So, ich rufe jetzt den Stefan an. Genau, welcher Stefan? Die Leute aus der Telegram-Gruppe, die kennen ihn. Er macht immer die geilen Mad Libs-Videos. Er hat auch schon Songs geschrieben für den Podcast. Teilbestuhlt. Das Song war auf der Mosel County Tour jetzt auch zweimal mit dabei. Also der Stefan. Ne? Also ich rufe ihn jetzt mal an. Achtung.
Hallo Ben.
Stefan, endlich erreiche ich dich. Mensch.
Ja. Sorry, es gab Probleme mit der Technik im Auto und dem Autobahnkreuz.
Oh, sehr gut. Bist du immer noch auf deinem Roadtrip oder was ist los?
Ja, ich habe jetzt aber mal angehalten hier, damit ich mich auf das Gespräch konzentrieren kann und nicht auf die Straßenschilder achten muss.
Wo bist du unterwegs? In Österreich?
Nee, ich bin jetzt vom Allgäu über Ulm Richtung Tübingen unterwegs. Also ich bin jetzt quasi, glaube ich, hier irgendwo bei Ulm.
Richtung Tübingen, fährst du zum Boris Palmer oder was hast du vor?
Ja, ich wollte mal gucken, was der da, die Tübinger Altstadt mir mal angucken und was der da so, wie der den Laden da so im Griff hat, ne? Ob der besser ist als der Markus in München, ne?
Es ist der Facebook-Bürgermeister, definitiv, weißt du? Ich kann mir bei dem so vorstellen, dass so im Stadtrat oder sowas, ne? Dass ja. Er dann so sagt, Leute, seid ihr alle auf dem neuesten Stand oder was? Ne? Habt ihr alle meinen Facebook-Post von heute Morgen gelesen? Weißt du? Du verfolgst ihn gar nicht auf Facebook, oder?
Ja, ich kriege immer nur die größten Skandale hier mit. Also, man wollte ihn ja offensichtlich vor 3 Monaten oder 2 Monaten mit der AU-Affäre erneut irgendwie aus der Partei werfen, aber er ist noch da, oder? Also der Boris, den werden sie nicht los.
Naja, auf jeden Fall. Nee, der hat, also ich glaube, der hat auch Tübingen irgendwie besetzt oder sowas, weißt du? Also der wird da, die haben ja noch so eine alte Stadtmauer, also ich glaube, der hat also seine engsten Schergen um sich rum, die da die Wachposten besetzen.
Keine Ahnung. Ich glaube, das ist wirklich einer der wenigen, wo ich teilweise bei Facebook noch irgendwelche Alltagsnachrichten mir einverleibe. Sehr cool, aber Steffen, wie geht dir mit deinem Urlaub? Du bist ziemlich spät im Jahr unterwegs. Ist das so deine gängige Urlaubszeit, oder? Im September?
Ja, im September entweder oder eben im Mai oder Juni. Also ich fahre halt ungern zur Hauptsaison, dann ist alles überall. Und jetzt dann meistens auch mal unentspannt, ne, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, wenn so viel Trubel los ist am überall, dann fahre ich doch lieber im September oder im Mai, Juni.
Und ich ziehe das in die Berge. Also wir haben uns ja vorher gesehen, du warst ja hier an deinem ersten Abend in München, wurde mich völlig, wir waren völlig verkatert, also ich war völlig verkatert im Biergarten mit dir, wo wir mehrfach angeschnauzt wurden von dem Kellner, aber auf eine irgendwie freundliche Art und Weise. Ne? Der war ziemlich outgoing, dieser Wirtshausmann.
Ja, aber ob das so die Münchner Art ist oder nicht, musst du ja besser beurteilen. Aber ich fand den jetzt gar nicht so wahnsinnig schlimm.
Er hat eigentlich jeden angeraunt, der sich irgendwo hingesetzt hat. Also da kann man ja schon mal festhalten. Wir saßen am falschen Tisch, ne? Da sollten wir uns umsetzen. Da wurden wir bei ein amerikanisches Pärchen gesetzt. Links neben uns hat sich einer hingesetzt, der wurde direkt angeraunt. Er soll sich ja nicht in Gang setzen, sondern vorne an den Kopf. Ne? Also es war erstmal alles falsch, was man da als Gast gemacht hat. Aber ja, cool. Nee, war ein heftiger Tag. Leco mio, ey. Und dann haben wir noch ordentlich Bierchen da weggezicht, ne? Hat dir das Bier überhaupt geschmeckt in München?
Ja, doch, es war sehr lecker. Ich wollte aber auch gerade sagen, du warst verkatert an dem Samstag. Bei mir kam das erst einen Tag später. Ich war nämlich dann auch schön irgendwo in der Nähe vom Chiemsee wandern. So 12 Kilometer und das war schon ganz schön anstrengend alles.
Ernsthaft? Ja, Wahnsinn. Wir haben höchstens 2 Liter Bier getrunken, glaube ich. Ja, für mich.
Ja, aber wir haben, ja, nee, ich glaube, 2,5 Liter Bier und aber auch noch hier 2 Wein in der Vinothek.
Stimmt.
Die gab es ja auch noch.
Stimmt. Ich wollte Stefan zum Austernessen verführen, weil ich ja bei dir immer so ein bisschen dran bin, dass du auch mal Sachen ausprobierst, die du noch nie gemacht hast. Und dann sind wir in eine Vinothek gegangen, die hat aber leider eine Veranstaltung gehabt und deswegen gab es da keine Austern. Ich hätte mich so gefreut, weißt du, wenn du da Austern... Austern geschlürft hast und schön mit einem Glas Champagner, richtig schön dekadent. Aber da waren wir in einer anderen Vinothek, war ja auch lustig. Ne?
Ja. Ja, der Wein war vor allen Dingen, der eine Wein war sehr lecker und der andere war zumindest interessant, der geschmeckt hat wie Schwefel und so, Schwefel und Erde.
Exakt, aber da kann ich dir aus meiner bisherigen kurzen Verköstigungs Erfahrung sagen, die wenigsten Weine, die man dann so probiert, sind wirklich bäm und geil und ja, den trinke ich jetzt für den Rest meines Lebens. Man sucht eigentlich mehr nach den Erlebnissen, die interessant sind, weißt du, mit denen man irgendwie Erkenntnis gewinnt, weißt du, und deswegen finde ich das auch nie ein schlechtes Urteil, wenn man sagt, ja, hey, ist interessant, ne? Weil man wieder was dazulernt, wie jetzt da bei dem schönen Schaumwein, den wir da getrunken haben, ja. Herrlich.
Ja.
Wie geht's weiter da für dich? Hast du aufregende Miezen kennengelernt? Bist du irgendwie, wanderst du ständig hinter Backpackern her und versuchst die anzubaggern? Gibt's irgendwie Ereignisse da jetzt in deinem Urlaub, die erzählenswert wären?
Nee, heiße Miezen habe ich nicht kennengelernt, aber ich habe in Salzburg in der Sauna, da war ich in der Sauna dienstags, Das war aber mehr so... Also das Klientel, was da rumlief, war meistens so doppelt so alt wie ich. Da habe ich aus Versehen einer Omi, ich hatte mir so einen Bademantel ausgeliehen, weil ich hatte keinen mit, habe ich vergessen. Mhm. Und so eine Omi hatte denselben wie die. Mhm. Und dann habe ich einer Omi den Bademantel, glaube ich, geklaut. Also sie kam mal zu mir und meinte, ob ich ihren Bademantel anhätte und ich in Brüste der vollsten Überzeugung, nee, den habe ich mir da hinten ausgeliehen. Und dann lief ich so ein bisschen da rum. Und dann habe ich halt festgestellt, die Arme sind aber irgendwie kürzer als vorher. Und ja, also habe ich leider der armen Omi den Bademantel kurz geklaut.
Ja, wie bist du rausgekommen aus der Nummer?
Ja, ich habe den erstmal wieder dahin gehangen, wo der Herr war, und meinen Bademantel gesucht. Der hing nämlich neben der Sauna. Dann habe ich die Omi gesucht, habe ich aber nicht gefunden. Ja, dann hatte ich immer so panische Angst davor. Dann war ich im Ruheraum, dass irgendwann die Tür aufgeht und die ganzen alten Herren da stehen und sagen dann, da ist der Piefke, der den Bademantel geklaut hat. Oder wie die Österreicher das sagen. Das war mir auch so ein bisschen peinlich. Aber ich habe mich dann auch gefragt, wie löst man so eine Situation dann eben auf? Und dann sagt man dann, ja, ich hatte dann doch ihren Bademantel eben an. Hier ist er zurück.
Ja, hätte ich so gemacht. Hören Sie mal, ey, Sie haben völlig recht, ich habe doch Ihren Bademantel. Aber dann kommt ja das richtig Unangenehme, dann muss man ja Bademantel tauschen. Also man steht sich gegenüber, entkleidet sich, ist dann für 5 Sekunden sind beide nackt, weißt du? Dann überreicht man sich so St. Martin-mäßig die Bademäntel, weißt du? Und zieht die dann an. Das ist dann unangenehm, weißt du?
Ja.
Aber das ist mir in Thermen auch schon passiert. Ich hatte sogar, deswegen, ich kaufe mir keine teuren Bademäntel. Ich hatte mal einen richtig schönen, schwarzen, richtig ordentlichen Bademantel. Ja, was ist passiert, ne? Aus der Sauna rausgekommen, da hing dann ein anderer schwarzer Bademantel. Ne? Ist nämlich genau das passiert, was du jetzt meinst. Die Leute holen sich dann irgendwie ein, ist meistens nicht böswillig. Und jetzt habe ich tatsächlich den Bademantel von irgendjemand anderes, der mir auch so ein bisschen zu klein ist, schwarz und vor allen Dingen ohne Kapuze. Das ist richtig nervig. Ne? Dann liegst du im Ruheraum und greifst nach hinten, willst dir die Kapuze und dann denkst du, warum ist denn da keine Kapuze dran, ne? Das ist scheiße, sowas, ja. Krass, wie viele Saunagänge hast du gemacht? Bist du da einer, der richtig in die Vollen geht, oder?
Nee, meistens immer so 2 oder 3.
Ach krass, so ist aber nicht viel. Ein bisschen Sparfuchs, du hast nur 3-4 Stunden oder so geholt, keine Tageskarte, ne?
Nee, da gab es eine Tagespauschale, da gab es nichts mit irgendwie Stundentarif.
Moment mal, in Salzburg müsste ich doch gewesen sein, schon eine Therme. Wie hieß die? Weißt du das noch?
Das war so eine ganz kleine Sauna. Sauna Sponner oder sowas? Sponnertherme? Spannertherme? Nee, Spannertherme. Spannertherme wäre jetzt, glaube ich, nicht so der passende Sporrer, glaube ich. S-P-O-R-R-E-R.
Ja, Stefan, ich habe mal Spannertherme gegoogelt gerade, also kommen ganz seltsame Ergebnisse da. Ja. Also mit Salzburg hat das nichts zu tun. Irre. Wo fährst du jetzt weiterhin? Also warst du am Wandern danach, schwer durch Österreich getingelt, jetzt warst du im Allgäu, ne? Ich habe dir noch gesagt, du sollst in Bayerischen Hof gehen ins Hotel, hat aber vom Datum nicht gepasst, ne? Wo bist du jetzt da, wo warst du unterwegs im Allgäu?
Ja, das war also das Dorf, wo ich untergekommen bin, das war 10 Kilometer von Kempten entfernt. Mhm. Da war ich am Dienstag war ich E-Bike fahren, habe ich mir ein E-Bike geliehen. Und gestern war ich wandern. Ja, jetzt habe ich aber den Berg vergessen, wie der hieß. Mhm. Oder beziehungsweise die Gegend. Das waren ja mehrere Hügel, die man da erklimmen konnte. Da bin ich dann mit dem Sessellift erstmal hoch. Ja, weil man hätte auch die schwere Variante gehen können, wo man quasi von der Talstation den Berg hochläuft.
Ja.
Aber das wollte ich mir dann nicht unbedingt geben und war auch so anstrengend genug erstmal.
Exakt. Ich erwische mich jetzt mittlerweile in unserem Alter, du bist auch noch ein bisschen älter als ich, glaube ich. Wir gehen so langsam rein in dieses Alter, wo man sagt, komm, lass uns mit der Bahn hochfahren und dann die gemütliche Familienrundstrecke da oben auf der Platte dann gehen, weißt du? Sind dann auch 6 Kilometer statt 11 und sowas, ne? Erwische ich mich immer mehr dabei, dass ich ruhiger angehen lasse. Ne? Aber dafür trotzdem ordentlich Bier dann auf der Almhütte. Ne? Das stand bei dir wahrscheinlich auch auf dem Programm, oder?
Ja, eins hatte ich, musste noch zurückfahren. Ne? Da habe ich es übrigens geschafft, kann ich ja vielleicht noch posten, dabei habe ich ein Selfie machen wollen und dabei mein Bierfass umgeschüttet und dann aber noch geschickt durch schnelle Reaktion aufgefangen. Und das konnte ich dann sogar fotografisch festhalten, weil ich ja...
Ach nein, wirklich? Also war das Bier so halb in der Luft, oder wie?
Ja, genau, das Bier war so halb in der Luft. Es wäre so fast umgekippt und dann habe ich noch so schnell mit der Hand dann dagegen und dann irgendwie dann mit dem das Selfie-Ding, das löst ja immer so 5-mal aus oder sowas.
Ja, ja.
Und das war ein sehr schöner Moment, den ich festhalten konnte.
Hey, das ist richtig künstlerisch wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall, wenn die Folge hier online ist, muss das in die Telegram-Gruppe posten. Ansonsten, wie lange bist du jetzt noch unterwegs? Wie viele Tage hast du noch?
Ja, ich fahre heute mache ich so einen kleinen Entspannungsfahrt über Tübingen und dann noch durch den Schwarzwald. Dann fahre ich nach Rust und dann fahre ich morgen Achterbahn im Europapark und dann muss ich mal gucken, dann werde ich mich mal so langsam wieder Richtung Heimat und Köln bewegen, soll ich so entweder Freitag direkt durchfahre oder halt noch irgendwo übernachte und dann Samstag nach Hause fahre.
Sehr cool.
Das ist der Plan.
Sehr cool, Stefan. Cool. War schön mal von dir zu hören, wie du da Urlaub machst und wie du da unterwegs bist. Und jetzt genieß noch die restliche Zeit, ja? Ich erzähle den Leuten noch ein paar andere Sachen hier jetzt, ja?
Ja, gut. Dann wünsch dir auch noch einen schönen Tag und ja, bis bald.
Bis dann, Stefan. Mach's gut.
Jo, ciao.
Sehr geil, Stefan, hat der Oma den Bademantel geklaut. Und gerade als ich das jetzt nochmal komplett gehört habe mit Stefan, ist mir aufgefallen, dass wir, ich habe euch ja jetzt, wir haben ja drüber gesprochen, dass wir eigentlich in eine Weinbar gehen wollten, wo es auch Austern gibt, relativ günstig sogar, die man da schlürfen kann. Und da wollte ich ja Stefan zu verführen. Und die Story ist ganz interessant drumherum, weil wir kamen an der Weinbar an. Es ist wirklich eine fantastische Weinbar, ganz viele tolle offene Weine, die da haben. Und ich habe mich wirklich drauf gefreut und war offen, habe ich schon von Weitem gesehen. Weiß ja nie, wann haben die Ruhetag, ne? Ich glaube, es war sogar, nee, Quatsch, es war ein Samstag, wo wir da waren. Auf jeden Fall kommen wir hin, die nette Bedienung. Ich sage, oh, können wir uns hier hinsetzen, hier draußen, die ja, an den schönen Zweiertisch. Und dann sagt sie, oh nee, wir haben jetzt hier eine Veranstaltung da drin und so, ne, geht leider nicht. Sag ich, oh, ist aber schade, aber kein Problem, dann kommen wir irgendwann anders wieder. Und dann sagte sie, rief sie mir auch zurück, ja, aber Sie können ja den Gastgeber fragen, vielleicht erlaubt er das. So. Und dann habe ich mir jetzt, Danach habe ich ja drüber gebrütet. Ich habe mit Stefan gar nicht mehr darüber gesprochen. Vielleicht hat der Stefan das auch gar nicht so wahrgenommen. Aber ich stelle mir jetzt vor, okay, München, ich miete mir jetzt in Zentralmünchen so echt eine geile Vinothek. Das ist nicht billig, die für eine Veranstaltung zu mieten. Ne? Ich miete mir das und dann kommt aber irgendwann irgend so ein bescheuerter, dahergelaufener Frico daher und fragt, Entschuldigung, kann ich vielleicht doch draußen hier mit meinem Kumpel sitzen und wir trinken auch wirklich nur zwei Schaumwein, Gott weiß was. Und schlürfen ein paar Austern und wir klamüsern dann die Rechnung noch. Während der halt während seiner Feier da unterwegs ist, wo er den ganzen Laden gemietet hat, sorry, aber das geht nicht. Also wenn mir der Laden wäre und eine Angestellte von mir würde einem Gast, der dahergelaufen kommt, sagen, ja, fragen Sie den mal, belästigen Sie doch gerade mal den Gastgeber. So, und also sorry, absolutes No-Go. Habe ich wirklich lange drüber nachgedacht, wo ich mich frage, das ist ja oft das Problem, dass der Habitus, der hinter so einem Business wie so einer Weinbar stehen muss, ne, um das erfolgreich zu betreiben, das ist unheimlich schwer, das auf Mitarbeiter runterzubrechen, dass die sich genauso verhalten, wie der Chef sich verhalten würde. Weil die einfach kein Verständnis dafür haben. Das ist jetzt so eine 19-jährige Mieze dann da gewesen, die hat irgendwie denkt sich, oh mein Gott, das wird den Typ ja nicht stören, wenn hier draußen ein paar sitzen. So alles so in so einem kollektivistisch-kommunistischen Grundgedanken heraus, nimmt ja keinem was weg und mein Gott, bei der Rechnung fällt es ja eh nicht auf, selbst wenn die das dann nicht bezahlen wollen oder und so weiter. Was natürlich ein absolutes No-Go ist, wenn man irgendwie, keine Ahnung, einen größeren vierstelligen Betrag in die Hand nimmt, um da mit Leuten zu feiern, in so einer Weinbar und weiß was, und dann kommt da so ein Depp daher und fragt, ob er da draußen sitzen kann. Ist ein No-Go. So, da habe ich mir lang drüber Gedanken gemacht. Anyway, es war ein richtig geiler Tag da noch mit Stefan. Ich war verkatert ohne Ende. Wir hatten vorher einen Teamausflug von der Arbeit gehabt und wir haben wirklich da gesoffen wie die Schweine. Und wenn ich sage wir, dann meine ich und noch zwei, drei Kollegen. So. Ja, und das war echt ein Hardcore-Tag, wo ich wirklich am nächsten Tag da lag und dachte, Leco mio, was ist hier los? Und dann habe ich mich wirklich in die Stadt geschleppt und dachte, okay, jetzt muss, und ich hätte an dem Tag 5 Liter saufen können, ich wäre nicht mehr voll geworden. Das ist dann an so Tagen, man ist dann wie in so einem Festival-Modus, ne? Wenn man früher auf Festivals irgendwie unterwegs war. Der erste Tag war geil, dann fällt es ab, dann versucht man irgendwie das noch ein bisschen zu erhalten und der dritte Tag ist einfach nur, man säuft letztendlich wie ein Loch, aber kommt höchstens noch so auf den Normalspiegel dann raus, also es ist abscheulich, also deswegen habe ich mir so einen Schwachsinn auch abgewöhnt, aber an dem Tag habe ich es nochmal genauso gemerkt. Stefan, unheimlich geil, irgendwann erzählte er noch in dem Telefonat, dass er da irgendwie Achterbahn fahren würde, da kurz bevor er nach Hause fährt, keine Ahnung, im Europapark oder sonst wo. Und da hat er mir noch diese Sprachnachricht hier nachgereicht. Die spiele ich euch jetzt noch vor.
Mein Junge, ich stehe auf der Rückreise hier in der Vollsperrung seit einer Stunde. Und ich muss dir noch eine lustige Geschichte erzählen jetzt. Und zwar war ich heute im Europapark Achterbahn fahren. Und ich war auf so einer Achterbahn, die sich immer noch so mal in sich selbst noch mal so dreht wie so ein quasi Karussell. Und deswegen sitzt man beim Start dem Wagen vor einem immer so gegenüber. Und da saßen halt ein Mädel mit ihrem Typ. Ich stieg ein und machte den Bügel runter und hatte in ihrer linken Hand noch einen Becher dreiviertel voll mit Bubble Tea. Und ich denke mir so, oh ja, gute Idee, kann man immer gut gebrauchen auf der Achterbahn, so einen Becher mit Bubble Tea oder was zu trinken halt. Ne? Irgendwann wurde dem Mädel das dann auch klar, dass das irgendwie vielleicht ein bisschen ungünstig ist. Und dann zog die ihre Sonnenbrille aus und drückte ihrem Freund den Becher und die Sonnenbrille einfach in die Hand. Und der Typ guckte so nach dem Motto, ja, was soll ich denn jetzt bitte damit machen? Und sie schüttelte einfach so mit dem Kopf geschüttelt und mit den Schultern gezuckt erstmal so als Reaktion. Dann fuhr die Achterbahn leider los und deswegen habe ich mich dann in die andere Richtung gedreht, sodass ich nicht mehr sehen konnte, wie das Ganze ausgegangen ist. Aber als ich rausgegangen bin, stand der Typ halt noch so und hatte diesen Becher Bubble Tea in der Hand und guckte da so rein. Und ich glaube, der hat kontrolliert, ob da noch irgendwie, ob er hohe Verluste erlitten hat oder so. Auf jeden Fall, fand ich eine super geile Geschichte. Also erstmal, dass die halt einfach so erstmal so bräsig ist und mit dem Becher in der Hand in die Achterbahn steigt. Ja, aber auch dann einfach dem Typ halt in die Hand drücken. Und dann mit den Schultern zuckt und mit dem Kopf schüttelt. Ja, das war die Geschichte. Ich hoffe, den Erdmenschen, ich habe jetzt so gerade mal geguckt, ich hoffe, den Erdmenschen, sind alle Erdmenschen zu Schaden gekommen im Zoo oder nur eine Erdmenschenfamilie.
Ja, sehr geil. Das ist, ich habe lustigerweise früher im Ferienlager, so fangen ja die besten Geschichten an, hatten wir mal einen mit, der, also es war in so einem Ferienlager-Ausflug, auch in so einem Freizeitpark, ich glaube, war so ein Phantasialand sogar, hat mal jemand mit, der hat nach der Achterbahn gekotzt, komplett übers Geländer gekotzt und dann hat er, ist er einfach weitergegangen. Und die Leute danach haben sich halt auf das Geländer angelehnt, da dran gefasst und dann konnten wir halt im Nachhinein immer so sehen, oh scheiße, guck mal die Gesichter, ne? Wenn Leute so feststellen, oh mein Gott, ich habe gerade den Kotze gepackt und sowas, ne? Widerlich einfach, ne? Die zu dem Frettchen kurz, da spielt er an, das hatten wir in der Folge 236, wie habe ich die denn noch genannt? Die habe ich noch genannt. Hals, Nasen, Erdmännchen, Trauer. Es sind tatsächlich im Münchner Zoo, könnt ihr euch anhören, Folge 236, alle Erdmännchen gestorben. Und es ist gleichsam richtig, dass es eine Familie war. Es waren nur vier. Ich dachte zuerst auch, oh je, da wird jetzt irgendwie so die ganze Erdmännchenbande, das sind ja immer mehr, wenn man die so sieht irgendwie, aber die bewegen sich vielleicht auch so schnell, dass unser Auge das gar nicht mitkriegen kann, dass das nur vier sind und wir denken, das wären 36, aber es sind alle vier gestorben. Ja, hoffe ich, du freust dich jetzt, Stefan, dass alle Erdmännchen tot sind. Ich habe normal getrauert, aber das habe ich ja alles in der Folge da erzählt. Jetzt wollen wir noch eine Nachricht anhören vom Nico. Nico ist auch ein geiler Hörer. Ich glaube, er wohnt in Berlin. Da werden wir vielleicht auch noch drauf eingehen, wie seine Nachricht damit zusammenhängen kann. Und ich lese jetzt einfach mal vor, was er mir geschrieben hat, als ich ihn nach Themen gefragt habe. Er schreibt, und ich glaube, ich lese jetzt einfach mal alles vor, was er so schreibt. Ich gucke mal, ob ich da was unterbreche. Ich gucke einfach mal. Also, Nico schreibt, was mich persönlich interessieren würde, beziehungsweise mein Themenvorschlag, Zukunftsängste. Ich bin jetzt 36 Jahre alt, also mein Jahrgang, und kann, glaube ich, behaupten, dass es mir recht gut geht. Es könnte zwar stets immer besser sein, aber finanziell und gesundheitlich bin ich aktuell recht zufrieden. Jedoch blicke ich manchmal mit Sorge in die Zukunft. Bisher bin ich kinderlos, wüsste aber auch nicht, ob es denn den Kindern gegenüber fair wäre, sie in diese Welt zu setzen. Oder ob es vielleicht sogar gänzlich unverantwortlich wäre. Wie seid ihr, also wahrscheinlich ich und meine Partnerin, da gedanklich aufgestellt? Das ist geil. Das hat mich richtig erstmal getriggert. So, das, Nico, muss ich hier ganz ehrlich sagen, das ist so, wo ich dachte, ich hatte so den Grundverdacht, dass du davon ausgehst, dass wir da die Grundanalyse schon mal teilen. Und da würde ich sagen, die teile ich überhaupt nicht. Ne? Also wenn du davon schreibst mit, also das, ja, dass du mit Sorge in die Zukunft blickst und bisher bist du kinderlos, aber also ich schließe natürlich von diesen Gedanken, die du hast, darauf, dass du ein eher negatives Bild von der Welt hast. So. Und das ist für mich so ein Standardding oft, dass ich mich frage, okay, was hast du für ein Bild von der Welt? Was habe ich für ein Bild von der Welt? Was haben alle für ein Bild von der Welt? Da sind wir mehr oder weniger selbst für verantwortlich. Es gab ja, finde ich, in der Serie The Walking Dead, ist das The Walking Dead, wo diese Zombies, wo der Vater da mit seinem Sohn unterwegs ist, wo der Sohn so schlimm ist, wo man sich immer wünscht, dass der Sohn bald mal von einem Zombie gefressen wird. Ist das The Walking Dead? Das ist die neue Netflix-Serie da, ne? Genau. Und da gibt es ja genau dieses Szenario. Und ich glaube, in einer Folge wird das auch so ein bisschen philosophisch thematisiert. Selbst in dieser Welt soll man da Kinder in die Welt setzen, ne? In dieser schrecklichen, schrecklichen Welt. So. Da kommt ja der Rick, heißt er, kommt ja zu dem Entschluss, ja, natürlich setzen wir jetzt hier Kinder in die Welt. So. Und da bin ich ganz bei ihm. Natürlich. So, natürlich tun wir das. So, warum, um Himmels Willen? Bevor ich darauf eingehe, will ich erstmal beschreiben, Grundrezept, wie man zu der Überzeugung kommt, dass die Welt völlig verloren ist. So, erlebe ich viele Menschen, hat doch viele Gäste, glaube ich, im Podcast, in der weiteren Vergangenheit so oder weiter entfernteren Vergangenheit, die diese Auffassung waren. Dementsprechend auch viele Zuhörer aus dieser Denkrichtung angezogen haben, die denken, die Welt ist ein schlechter Ort, aber hey, ich lehne mich zurück und ich enjoy the show. So, ne? Wir mit unseren YouTube-Abos, ne, wo wir genau wissen, die richtigen Kanäle abonniert haben, um genau zu wissen, was da draußen abgeht. Wir wissen es und ja, und jetzt lehnen wir uns zurück und schauen das alles uns so ein bisschen an. Dahinter steckt für mich so viel Selbsterhebung. Ne? Selbsterhebung über irgendwas, wo wir am Ende des Tages auch nicht genau wissen, ja, ne, also ich habe es jetzt hier erstmal kapiert, ich habe die ultimative Wahrheit. Und das ist sowas, wo ich sage, um zu einem Weltbild zu kommen, wo man sagt, hey, die Welt ist völlig verloren, würde ich genauso vorgehen. Da würde ich irgendwie ein paar zynische Blogs abonnieren und da auch immer schön die YouTube-Kommentarspalten durchlesen, ne, von irgendwelchen dystopischen Videos und ja, alles geht vor die Hunde, ich lehne mich zurück und ich genieße die Show und fühle ich mich erhaben, aber habe ich tatsächlich ein richtiges Bild von der Welt? Und vor allen Dingen die Grundfrage, die ich mir da immer stelle, wenn ich dann sowas lese, ist, ja genau, was war jetzt zuerst da? So, die Depression, die Leute fahren, die Scheiße, die sie sich daraufhin reinziehen, wo sie sich hinzu angezogen fühlen, oder die Scheiße, die sie dann im Anschluss daran selbst labern. Und in dem Teufelskreis, aus dem sollte man in jedem Fall aussteigen, wenn man das feststellt. So. Und ich bin hochallergisch mittlerweile gegen so Bullshit-Verbreitung, so die zum Ziel hat, mir weiszumachen, wie verloren die Welt ist. Ich will jetzt ein Beispiel nennen, von vielen, wo ich sagen würde, das ist so ein Standardbeispiel. Es gab immer mal so ein Facebook-Post oder auch bei Instagram oder Gott weiß was von eingepackten und geschälten Bananen. Also da gab es einen, das war sogar der Billa-Supermarkt, ich glaube, es ist ein Supermarkt in der Schweiz oder in Österreich, keine Ahnung. Der hat Bananen geschält, die in so eine Schale gelegt, vakuumiert, einfach so diese frische Dings drüber gelegt und dann hat er das vermarktet in seinem Markt. Das waren dann schon geschälte Bananen. Da will ich mal sagen, der Filialleiter war übermotiviert. So, und jetzt kommt's. Was entsteht für ein Eindruck? Da zigtausend virale Posts gab es darüber. Hey, wie weit ist die Welt schon? Ne? Wie weit ist, und das ist in allen Bereichen. Also das hast du bei den Ökos, bei irgendwie in so einem linken Spektrum, progressiven Spektrum, ne? Da hast du das, das ist ja meistens so kapitalismuskritisch, du hast das irgendwie so im libertären Bereich, da ist es dann immer der Staat, du hast es irgendwie im konservativen Bereich, da ist es so der Werteverfall, ne? Also immer wird irgendwo was angeprangert, was ja jetzt wohl gerade mal gar nicht geht. Und dieses Beispiel ist so geil, weil es ein völlig verfälschtes Bild von der Realität wiedergibt. Man könnte meinen, so wie diese Posts dann gestaltet waren, oh mein Gott, diese kapitalistischen Supermärkte, und jetzt machen sie sogar noch die Bananen, die Natur. Ne, da kommt dann irgendwie so dieses Naturphilosophische dann durch. Die Natur, die gibt uns doch die perfekte Banane schon und die Schale. Und wir Menschen, wir müssen noch Plastik drum machen und Gott weiß was. 18 Milliarden Mal geteilt der Post, ne, 15 Zillionen Mal kommentiert. Und Gott weiß was, durch alle Medien gejatzt, diese Scheiße. Und was ist die Realität? Was ist tatsächlich das, was stattfand? Ein Filialleiter kam auf so eine absurde, dumme Idee. So, mal Bananen wegzupacken, in so eine komische Schale, Folie drüber, bam. Es war also ein kleiner Ausschnitt dieser ganz, ganz großen Welt und es hat mit einer Lupe wurde da drauf geschaut und das ganze Ding wurde vergrößert und etliche Leute gewinnen einen Eindruck, der faktisch falsch ist. Und das würde ich sagen, ist so das Grundproblem an der ganzen Geschichte. So, wenn ich Leuten zum Beispiel dieses Beispiel dann schilder, dann werden die sagen, ja, es gibt ja die negativen Dinge hier. Es gibt ja da diese ganz, ganz schlimmen Entwicklungen, die wir in der Gesellschaft haben. Ne? Da ist ja dieses und jenes. Ich nenne jetzt hier bewusst keine Beispiele, weil das ist völlig austauschbar. Das ist völlig austauschbar, das eigentliche Thema. Ne? Und dann würden die mir sagen, ja, du willst das Negative ja nur ausblenden. Und jetzt kommt's. Vorsicht vor so toxischer Positivität, was genau der Gegenpart auf der anderen Seite ist. Übrigens werfen mir es nur Leute online vor, im normalen Umfeld würde ich sofort dazu raten, nimm Abstand zu solchen Menschen. Ne, die sagen dann, ja, aber du leugnest ja dann die ganzen negativen Dinge, die passieren in der Welt. So. Und toxische Positivität wäre genau das, ne, nämlich das einfach zu leugnen. Das ist so das Absprechen und Ignorieren alles Schlechten. So. Und der Versuch, das dann einfach durch plumpe Positivität zu ersetzen. So, also wenn ihr jemanden anruft und sagt, oh mein Gott, meine Freundin hat mich verlassen und hey, denk doch mal drüber nach, anderen geht's viel schlechter oder ah, da kommst du schon drüber weg und so weiter. Das ist nämlich genau das, das Wegspielen von Negativität und Überspielen mit so einer künstlichen Positivität. So, und genau das ist das Problem. An dem Punkt findet ja keine Integration statt. Keine Integration von dem, was da gerade ist, nämlich dieser Negativität. Dabei liegt ja genau da das Geile am Leben drin, dass scheinbar, das scheinbar Dunkle oder Schwarze oder Negative einfach in sein Dasein zu integrieren und das so umzuwandeln, dass man feststellt, ach cool, darin besteht auch ein Wert. So, und es nicht einfach nur wegzuwischen. Ne? Ich muss also feststellen, ich finde jetzt erstmal so die Grundannahme, die würde ich schon nicht teilen. Ich persönlich, aber darauf gehen wir später noch ein. Ich finde, die Welt ist ein großartiger Ort. Punkt. Es ist ein geiler Ort und der beste Ort überhaupt, um auch Kinder in die Welt zu setzen. So, es hat was mit unserem individuellen Zugang zu tun. So. So, ich lese aber, glaube ich, jetzt erstmal die Nachricht weiter. Ein anderes Thema, was mich immer beschäftigt, jedoch aber mit dem ersten mit einhergeht, ist diese stark gesunkene Hemmschwelle gegenüber Gewalttaten. Dazu muss ich jedoch auch sagen, so kommt es mir zumindest vor, durch Medien, dass mit der Migration, die in Europa vorherrscht, auch ein ganz neues Level an Gewalt bzw. Straftaten mit eingeflogen wurde. Wenn ich mich an meine Kindheit bzw. auch meine 20er erinnere, kann ich mich nicht wirklich an Dinge erinnern, wo man schlichtweg nichts mehr sagen kann. Irgendwelche Anschläge jetzt mal außen vor, ich meine damit eher so die tägliche Gewalt, also auch das, was du bei deiner letzten Solo-Folge meintest mit dem Küssen auf die Schulter, also da habe ich von einer Kollegin gesprochen, die so einen Kuss auf die Schulter bekommen hat. Ja, Moment, habe ich den Satz verloren. Ja, dies spricht ja auch für eine sehr niedrige Hemmschwelle, genau. So, du kennst bestimmt diese Aussagen, hier und da traut man sich ja nachts nicht mehr raus, weil dies und das passieren könnte. Aus diesem könnte ist halt mittlerweile eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit geworden. So, Nico schreibt weiter, diese Gedanken beschäftigen mich ab und an mal, wenn ich zum Beispiel lange Strecken auf der Autobahn habe und den Gedanken freien Lauf lasse. Wie ist dein Denken dahingehend, was deine und demnächst auch eure Zukunft angeht? Genau, das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Thema und das ist eine Mischung. Wenn ich jetzt hingehen würde und würde sagen, das ist jetzt einfach nur subjektive Wahrnehmung und man muss einfach nur sich auf andere Ausschnitte der Realität konzentrieren, dann würde ich der Realität einfach nicht gerecht werden. So. Anderer Aspekt ist das wirklich krass schlimmer geworden? So. Darüber könnte man dann auch streiten. Ne? Wir werden es in dem Sinne nicht rausfinden, wenn wir unsere Realität so gestalten, dass wir es in früheren Situationen vielleicht nur am Rande mitbekommen haben, jetzt aber unseren kompletten Fokus darauf gelegt haben. Und ich weiß, was es bedeutet aus meiner eigenen Vergangenheit, wenn man ganz krassen Filter auf seine Wahrnehmung legt und bestimmte Teilaspekte der Realität einfach nur noch selektiv wahrnimmt. Und dann natürlich jedem anderen sagt, ja, das ist ja die Realität. Ja, ich sehe es doch so, das ist doch die Realität. Ja, genau, es ist ein Teil der Realität und es ist ein krasser Teil deiner persönlichen, individuell gefilterten Realität. Ne? So, und dennoch laufen da jetzt diese Punkte zusammen, die müssen wir allen gerecht werden. Also erstens, verstehe ich, dass man völlig so zu diesem Eindruck kommt. Da würde ich dann fragen, mit welchen Dingen umgebe ich mich? Und zweitens, welchen Ausschnitt schaue ich mir tatsächlich von der Welt an? Also es gab Phasen in meinem Leben, da habe ich in Social Media mir Videos von Demonstrationen und Eskalationen angeguckt und Gewalttaten und Gott weiß was. Und natürlich, was macht das mit einem? Es macht ja das, dass man denkt, oh mein Gott, das ist jetzt hier die Realität und da draußen rennen nur diese und jene rum und Gott weiß was. Und logisch, ne? Gestern las ich lustigerweise noch in dem Buch hier die Berlin-Reise, was ich in der letzten Folge auch schon angerissen habe, in dem der junge Autor beschreibt, wie er so in den Tagebüchern seiner Mutter liest. Wie gesagt, das spielt dann die Erzählung seiner Mutter spielen in der Nachkriegszeit. Also 51, 52, sowas oder 48, sowas. Und da beschreibt die Mutter, dass sie sich alleine als Frau gar nicht durch Berlin gehen konnte. Ne? Dass sie ständig verfolgt wurde. Einmal hat sie sich so in Laden reingerettet und dann sagt die Kaufmannsfrau, ja, wenn sie sich so kleiden, dann dürfen sie sich auch nicht beschweren, wenn sie hier von Männern verfolgt werden. Ne? Dass sie da schlafende Hunde wecken und hat sie wieder rausgeschickt. So. Jetzt deswegen, weil jetzt du als Nico auch in der Situation sagen könntest, oh mein Gott, ne, in diese Welt jetzt Kinder hineinsetzen und Gott weiß was, wo Frauen verfolgt werden, Gott weiß was. Es war das Jahr 1948. So, hättest du das getan, Kinder in die Welt gesetzt zu dem Zeitpunkt und aus der heutigen Perspektive hättest du dann zurückgeblickt, ja, damals die Kinder, die hatten noch die gute alte Zeit. Das heißt also, wir haben immer eine Verklärung, wir sind immer Opfer unserer eigenen Wahrnehmung. Und die ist meist total selektiv und ja, leider auch immer darauf ausgelegt, dass wir bestimmte Grundannahmen, die wir sowieso schon von der Welt haben, versuchen natürlich im Außen bestätigt zu sehen. So. Ja, zu jeder Zeit bot die Welt so das gleiche Spektrum an schlimmen Ereignissen, an Fortschritten und so weiter. So, das ist auch falsch, wenn ich das sage, das ist Bullshit. Ne? Natürlich war das Spektrum an schlimmen Ereignissen zwischen 33 und 45 viel, viel höher als irgendwie davor und danach und keine Ahnung was. Das ist klar. Aber zu jeder Zeit gab es Menschen, die einfach so zugepackt haben und mit optimistischer Freude und Positivität gestaltet haben. Und es gab Leute, die sich entweder so depressiv zurückgezogen haben oder destruktiv auf alles und jeden ihre inneren Unzulänglichkeiten projiziert haben. Und ich will einfach zu Ersteren gehören. Punkt. Ja, da teile ich so weder die Analyse, noch ziehe ich die negativen Schlüsse daraus. Also ich kann nur für mich sagen, ich lebe voller Vorfreude auf das, was noch kommen wird. Und ich halte die Erde und unsere Welt für eine richtig geile Welt. Punkt. Wo ich liebend gerne Kinder in die Welt setze, um ihnen diese Welt zu zeigen. Punkt. Ne? So, Zukunft, Land oder Großstadt, das ist ja auch sowas, was du ansprichst. Die Großstadt ist eine unnatürliche Scheißumgebung, so, die auch nicht meinem persönlichen Naturell entspricht. Das ist so. Auch hier in München habe ich am liebsten mit Leuten zu tun, die irgendwie aus einer ländlichen Gegend kommen und dann hier hingezogen sind. So. Ich kann mit diesem ganzen urbanen Scheißdreck nichts anfangen. Das ist für mich eine Entfremdung einfach, ne, die da stattfindet, wo einfach Wert auf Dinge gelegt wird, die ich für absolut unwichtig erachte für ein wertvolles Leben. Ne? Und jetzt könnte ich aber sagen, ja gut, jetzt so ist die Stadt halt, und jetzt ist das jetzt der Platz, an dem ich hier bin, und ich ziehe jetzt hier das einfach so durch. Aber nee, ich bin jederzeit halt einfach mit mir verbunden und spüre auch genau, was mir gut tut und was nicht. Punkt. Und wenn ich feststelle, dass ich hier in der Gegend meinem Kind keine Kindheit zumuten möchte, dann dauert das genau 3 Monate und dann bin ich hier weg. So. Und ich glaube, wenn ich das so auf 3 Begriffe zusammenbrechen müsste, dann wäre das Flexibilität, Urvertrauen und absolute Kompromisslosigkeit. So. Das ist, glaube ich, so das, wie ich auch generell über meine Zukunft nachdenke und was mir da Sicherheit gibt. Ich weiß, dass ich mit meinem Umfeld, mit meiner Familie, meinen Freunden und auch den Gegebenheiten in meiner Heimat immer weich fallen werde. So, das ist jetzt kein Geburtsglück oder sonst was, auch, aber das ist auch Teil von Prozessen, von Gestaltungen, von Beziehungen und so weiter. Und das heißt nicht, dass ich in meinem Leben keine Schwierigkeiten haben werde oder sowas. Das heißt aber, dass ich immer genügend Ressourcen habe und mir diese auch aufgebaut habe, um Schwierigkeiten zu meistern. Und das kommt, dann kommt es irgendwie zu so einem Grundgefühl bei mir, dass ich sage, ich bin auch irgendwie verfickt nochmal unkaputtbar. Weil alles, was passiert, lässt sich auffedern, lässt sich kompensieren. So, und ja, deswegen habe ich da überhaupt keine Zukunftsangst in dem Sinne. Ich hab natürlich Angst vor Herausforderungen, die mir neu sind, wo ich denke, jetzt ist aber das irgendwie, ne, ein bisschen scheiße und wer weiß, was das wird. Also ist nicht so, dass ich ja komplett angstbefreit bin, aber das sind nur kurze Reflexe, bestimmte Angstkörper in meinem Gehirn, auf die ich dann aber antworte, genau mit diesen 3 Punkten. Hey, ich bin verfickt normal, flexibel bis zum Umfallen. Ich habe ein absolutes Urvertrauen. Und ich habe absolute Kompromisslosigkeit, wenn es heißt, Dinge über Bord zu werfen, neu zu gestalten und zu gehen, anzufangen und so weiter. Da bin ich absolut kompromisslos. So. Und zusammengefasst, wenn ich drüber nachdenke, über die Mail, warum hat mich das so stark getriggert? Ich glaube, es ist so dieses, weil ich die Grundannahme nicht teile. Und dennoch habe ich mich aber in meiner Vergangenheit erlebt, dass ich es genauso gedacht habe. wie der Nico es gedacht hat. Und ich glaube, deswegen war ich getriggert, weil es was ist, was ich eigentlich abgelegt habe, wo aber dennoch Anteile in mir drin sind, wo ich sage, na, da spüre ich immer noch so eine gewisse Resonanz einfach. Und ich würde zusammenfassend sagen, stimmt das wirklich, was ich denke? So, ist das wahr? Ist die Grundannahme richtig, auf der ich so meine Welt, die Welt, die ich sehe, analysiere? Stimmt das oder ist das Bullshit? Wie komme ich zu diesem Urteil? Nutze ich weiter so den Scheißdreck, der mich zu falschen Urteilen bringt? Das ist ja dann auch das. Erlebt da immer wieder Leute, die in Endlosschleifen drin sind und immer wieder ja, sich so in Spiralen bewegen, die immer wieder ne, falsche Urteile, falsches Bild von der Welt und immer wieder wird sich da drin gesuhlt. So, Depression ist ja nichts anderes als zum Beispiel das. Also Leute, die eine Depression haben, geraten immer in Situationen, wo sie die Welt aus einem depressiven Standpunkt heraus beurteilen, also beobachten, denken, okay, ich bin jetzt beobachte dieses und jenes, niemand mag mich, ich bin nichts wert und so weiter und denken, das ist jetzt so die Welt und darauf basieren dann ihre Gedanken und Gefühle weiterhin und das ist natürlich schwierig. Ne? So, und drittens wäre so, wie gestalte ich mein Umfeld, dass ich in Positivität und in Schöpfungsgeist auch in die Zukunft schaue? Das ist natürlich meine Verantwortung. Wenn ich rausgefunden habe, scheiße, ich befinde mich hier in so einer scheiß Endlosschleife, dann habe ich die Wahl, will ich da drin weiterbleiben oder will ich wo anders hingehen, mich mit anderen Dingen befassen? Punkt, wo das nicht so ist. Ne? Und da wird es schmerzhaft. Da trennen die Leute sich von Partnern, von Ehen und Gott weiß was oder von Arbeitgebern auch oft, wo sie merken, ey, da geht es jetzt einfach nicht weiter. Deswegen würde ich sagen, so destruktiver Input, der im Leben herrscht, raus mit dem Scheiß. Destruktive Arschlöcher, raus mit dem Scheiß. So Jammerlappen, Externalisierer, raus einfach damit. Und ja, aber trotzdem Vorsicht vor toxischer Positivität. Ne? Es geht nicht darum, es auszublenden und alles ist gut. Oh ja, ich gucke jetzt nicht mehr auf das Negative. Es geht vielmehr darum, so den dummen Bullshit-Scheißdreck davon wegzugehen und dann die Kraft und Energie, die man dann übrig hat, die nutzt man für negative Herausforderungen, die tatsächlich einen dann weiterbringen. So. Und die man im Leben hat. Denn es gibt negative Dinge, die im Leben passieren, die wirklich scheiße sind, die Energie kosten. Leute bekommen Kinder, die vielleicht eine Behinderung haben. Leute begleiten ihre Eltern in einer schwierigen Situation bis zum Tod, in Pflegesituationen, wechseln daraufhin den Wohnort oder sind beruflich eingeschränkt, deswegen geraten in solche Geschichten. Das sind Sachen, wo man sagen kann, ja, da setze ich diese Energie und diese Kraft, die ich da habe, einfach rein in dieses Negative. Das ist nichts, was ich ausblenden kann. So. Aber den Bullshit irgendwie von irgendwelchen bescheuerten Facebook-Timelines und Gott weiß was, den kann man getrost ausblenden. Weil da kann man irgendwie ja, davon ausgehen, dass man im Strudel sich bewegt, wo man nicht weiß, was war vorher da. So Destruktivität und daraufhin die Inhalte, die man dann anzieht oder umgekehrt. Und dann ist es der Teufelskreis. Und da würde ich sagen, hey, es gibt so viele Sachen, Herausforderungen an Negativität, die man tatsächlich sich anschauen kann und meistern kann. Da braucht man diesen ganzen Bullshit nicht. Deswegen Negativität ausblenden überhaupt nicht. Das gehört zum Leben dazu. Aber das, was tatsächlich auch das Potenzial hat, einen weiterzubringen. So in den engeren Familienkreisen, in engeren Beziehungen und so weiter. Also es gibt Negatives, das man nicht einfach aus dem Leben verbannen kann. So. Und das ist auch gut so. Und die Themen würde ich mir, mich mit der frei gewordenen Energie einfach drum kümmern und in was Wertvolles verwandeln. Punkt. Das ist so meine Zusammenfassung dazu. Und deswegen schaue ich in eine ganz, ganz geile Zukunft mit alle möglichen Kindern und Kleinwesen, wo ich richtig geil darauf bin, diese fantastische Welt mit diesen Wesen zu erschließen. In dem Sinne, support den Podcast auf Patreon, $5 im Monat. Ja, bleibt geil. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Da ist Marco Wehr zu Gast. Und ja, da bin ich raus aus meinem Urlaub. Und ihr genießt die Zeit. Bleibt geil. Ciao. Have you ever felt stupid for the way that you feel? And you know you can't change it. Have you ever found words to get you where you should be? Every day is a mountain. I don't care what they say, 'cause I'm already lost in the way that you smile. I don't know what I do. You're killing me, you're killing me, you're killing me slowly.
By the look in your eyes, you're killing me slowly, you're killing me slowly.